Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Das war das harte Spiel. Ich wollte eigentlich sagen, wie wir es erwartet haben. Nee, es war härter. Es war härter, als wir es noch erwartet haben. Und das heißt nicht, dass wir sie in irgendeiner Form unterschätzt haben, aber es war einfach ein verdammt schwieriges Spiel für uns.
Der VfB Stuttgart gewinnt mit 2:1 beim SV Darmstadt 98. Und ja, Sebastian Hoeneß hat schon mal hier die erste Richtung vorgegeben, wie er denn dieses Spiel bewertet. Wir werden ihn nachher noch ein bisschen ausführlicher hören, natürlich über das Spiel sprechen, auf weitere Themen der Woche schauen und dann natürlich der große Ausblick auf das Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag. Das alles zusammen wie immer mit meinem geschätzten Kollegen und Freund Philipp Meisel. Ich grüße dich.
Gute, Christian, ja, um mal im südhessischen Idiom zu bleiben, zumindest für einen kurzen Moment. Ich grüße dich, ich grüße euch alle da draußen und liebe Grüße gehen auch an meinen Freund Daniel, der mich begleitet hat, beziehungsweise den ich begleiten durfte im letzten Wochenende und so mal ein Fußballspiel am Bölle aus einer völlig anderen Perspektive verfolgen konnte.
Wie war's?
Ja, die Einheimischen waren lieb zu mir, sagen wir es mal so. Ja, ich durfte mich frei bewegen, musste keine Strafzölle bezahlen, habe zwei gute Brauhäuser kennengelernt im Vorfeld der Partie und ja, ich mag halt solche Stadien auch, das ist so schön, bisschen oldschoolig, auch trotz des Neubaus, ja, mit dem komplett Stehplatz, Unterrang, Gegengerade und so weiter. Das ist schon ganz nett da. Immer wieder gerne der Ausflug nach Darmstadt. Ich mag das, ich mag die Stadt und ich mag Hessen generell. Insofern gute Zeit gewesen und auch diejenigen, die mich sonst noch so gesehen haben und angesprochen haben, liebe Grüße an der Stelle, war gut. Gerne wieder, zumal wenn es mit 3 Punkten im Gepäck nach Hause geht, ja.
So, und ich glaube, das hat man schon bei Sebastian Hoeneß am Anfang rausgehört. Er hat auch in einem anderen Interview bei den Kollegen der ARD sinngemäß auch gesagt, dass das ein richtig geiler Sieg war. Und ich glaube, Philipp, dem können wir zustimmen. Weil so wie ich dich kenne und vor allem auch erst in den vergangenen Wochen noch näher kennengelernt habe, was deine Aussagen betrifft, würde ich jetzt mal die These aufstellen, das ist ein Sieg, der dich ziemlich glücklich macht, oder? So von der Art und Weise, wie er zustande gekommen ist.
Ja, Christian, das ist so. Das ist so, weil es einfach ein Spiel war, bei dem es um die berühmten Basics ging. Kämpfen, kratzen, spucken, treten, ja, Unterzahl, alle gegen dich. Da geht mir das Herz auf. Ja. Und der VfB hat auch diese Hürde gemeistert. Er hat ja in dieser Saison schon so oft, wie oft haben wir uns drüber unterhalten? Über Entwicklungen, über Reaktionen, über die Fähigkeit, dann auch mal mit sowas umzugehen, weil sonst kommt es halt keinen Schritt weiter. Und er hat wieder mal geliefert. Gutes Zeichen, trotz Unterzahl Kalle. Kein Wunder, wenn wir jemanden in den Fokus nehmen in der Podcast-Folge zuvor, dann passiert irgendwas mit diesem Spieler.
Es war so klar.
Ja, und gut, muss man damit leben. Der VfB hat das gut gemacht. Die Karten sollten eigentlich im Spieler wie ihm in diesem kurzen Zeitraum nicht passieren, ja, aber das kommt eben halt mal vor und dann kommt es drauf an, wie gehe ich mit der Sache um und wie reagiere ich. Die Mannschaft hat das gut gemacht.
Ich würde sagen, bevor wir nochmal ausführlich aufs Spiel schauen, hören wir uns mal an, wie Sebastian Hoeneß die Partie am Böllenfalltor bewertet. Bitteschön.
Kurz zusammengefasst, bis zur Unterbrechung spielen wir gut. Hatten, glaube ich, 5, 6 Abschlüsse, 1, 2 richtig gute Möglichkeiten, machen auch ein Tor. Ich glaube, da geht es auf jeden Fall mal in Ordnung, dass wir führen, aus meiner Perspektive. Und danach kommen wir schlecht raus. Und dann war Darmstadt bis zur Halbzeit die bessere Mannschaft. Kurz vor der Halbzeit reduzieren wir uns dann auch noch, sodass wir dann ja einfach eine neue Herausforderung hatten für die zweite Halbzeit. Haben natürlich ein paar Dinge umgestellt, ohne dass ich jetzt auf alles eingehen möchte. Ich glaube, es ist zumindest aufgegangen, einen Tick tiefer dann zu agieren und dann ja mit der Idee, Tick tiefer zu spielen, immer wieder umzuschalten, auf Konter Nadelstiche zu setzen, nicht komplett in die Passivität zu kommen, was uns nicht immer gelungen ist. Aber unter Strich hatte ich das Gefühl, waren besser defensiv als noch vor der Halbzeit, als der Druck dann wirklich groß war. Trotzdem musst du ein, zwei Situationen sicher dann auch glücklich überstehen. Wir hatten sogar noch die Möglichkeit, ein paar Minuten vorher vielleicht sogar das 2-0 zu machen, machen es dann später, kriegen dann noch das 2-1 und deswegen wurde es dann nochmal eine ganz, ganz, ganz hektische und emotionale Schlussphase. Wir sind ein sehr stolzer Sieger heute und ein großes Lob geht raus an die Mannschaft, die ja einen unglaublichen Fighting Spirit geliefert hat.
Ja, so wie gesagt, Sebastian Hoeneß nach der Partie, ich glaube, dem kann man im Großen und Ganzen auch folgen. Du hast es schon vorher angerissen, Philipp, was glaube ich beeindruckend ist und was sich dann eben halt mittlerweile auch in der Bundesliga-Tabelle so widerspiegelt ist. Der VfB schafft es, nicht nur die Festspiele zu machen, nicht nur die Spektakel, vor allem zu Hause, sondern der VfB beginnt jetzt auch Spiele zu gewinnen, die er, und ich glaube, die These kann man locker aufstellen, die er vor einigen Jahren niemals gewonnen hätte in dieser Form, niemals, sondern eher verloren, wenn überhaupt einen Punkt mitgenommen. Dass der VfB aber so eine lange Phase in Unterzahl übersteht, gegen eine Mannschaft, ja, muss man auch sagen, die offensiv ihre Defizite hat, dennoch das Ganze zu überstehen, auswärts in so einem kleinen Hexenkessel, am Ende auch zum richtigen Zeitpunkt den Deckel drauf zu machen, zeigt, wie gewachsen diese Mannschaft ist. Nicht nur spielerisch, sondern auch so dieses Kratzbürstige, das sie sich so angeeignet hat.
Genau so ist es. Und was mich ganz explizit freut, vor 2-3 Wochen habe ich noch ein Stück gemacht mit Steffen Görsdorf zusammen oder mit seiner Expertise zusammen, wo es dem VfB fehlt, ja, oder wo er halt Problemfelder hat. Lange Bälle, Standards, ja. Und wenn es eine Mannschaft gibt, die eben mit diesen Mitteln operiert, und zwar vom ersten Spieltag an, dann ist es Darmstadt. Und das haben sie natürlich wieder getan. Zumal, selbst in Überzahl haben sie das getan, ja. Da vielleicht können wir zumindest den Versuch wagen, es etwas spielerischer anzugehen. Ja, hat man nicht gemacht. Und der VfB hat das super wegverteidigt bekommen. Da großes Lob vor allem an Anton und Ito hinten drin, die jederzeit in der Lage waren, ja, und dieses Thema zu keinem haben werden lassen. Und das ist gut gewesen, kann man definitiv auch als ja Pluspunkt abhaken. Ja, und ich glaube, einen besonderen Fokus muss man auf Vito legen in dem Fall, ja, der ja zurückkam von den Asienspielen und dann zumindest im Pokal gegen Leverkusen überhaupt keinen guten Auftritt hatte, ja, unglücklich agiert hat und jetzt hat er sich rehabilitiert.
Ich finde gerade Hiroki Ito, und deswegen lohnt sich, glaube ich, der Fokus in dem Part auf ihn zu legen, ist eine ganz, ganz elementare Geschichte, die auch so ein bisschen den VfB in dieser Saison prägt. War am Anfang absoluter Stammspieler, war Leistungsträger, hat sich dann beim Spiel in Frankfurt verletzt. Ja, da hat man schon gesehen, beim Feiern nach dem Spiel konnte er nicht mehr ganz so auftreten, hast gemerkt, da war irgendwas. Dann hat es sich eben so ergeben, dass er einige Wochen raus war, direkt nach Japan gereist ist, weil der Asien-Cup ansteht, hat jetzt dann dort quasi die Recovery gemacht, ist wieder fit geworden, hat den Asien-Cup gespielt, ist dann überraschend früh aus japanischer Sicht im Viertelfinale gegen den Iran raus, direkt quasi in einer Nacht- und Nebelaktion, überspitzt formuliert, übers Wochenende hergekommen, am Dienstag in der Startelf gestanden, im Pokalspiel Leverkusen da, du hast es angesprochen, keinen guten Tag gehabt, aber, und ich finde, das macht Hiroki Ito einfach so aus, jeder hat schlechte Tage, auch du und ich im Büro, aber dass Hiroki Ito binnen weniger Tage sich schon wieder so stabilisiert, dass er in meinen Augen zum Man of the Match wird. Die Kollegen haben sich entschieden für Atakan Karasor, auch absolut statthaft, kann man absolut machen. Für mich war es Hiroki Ito am Samstag, dass er da zu der absoluten Stütze wird, die auch Waldemar Anton nach dem Spiel ausdrücklich lobt. Ja, Waldemar Anton gesagt hat, also sensationell, was Hiroki Ito da alles rausgeholt hat. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert und das spricht für diesen Spieler wahnsinnig.
Unser Kollege David Scheu hat die Tage ein schönes Stück über ihn geschrieben. Über den stillen Stabilisator sozusagen, ja, und wie er das VfB-Spiel prägt. Und das Interessante ist, er steht quasi sinnbildlich für den Mannschaftsprozess ein Stück weit. Ja. Jetzt lese ich dir mal ein Zitat vor, das Fabian Wohlgemuth dem David Scheu gegeben hat. Und das ja spricht eigentlich für sich. Hiroki verkörpert vieles, was unser Team derzeit so erfolgreich macht. Er ist ein technisch exzellent ausgebildeter Spieler mit hochprofessioneller Mentalität. Er ist jung und immer bereit, sich weiterzuentwickeln. Mit diesen stabilen Leistungen trägt er einen ganz wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung. Ja, und das ist, da steckt alles drin, was du brauchst. Alles drin, was wir jetzt nochmal mit vielleicht blumigeren Worten nochmal erzählen könnten, aber im Endeffekt ist damit alles gesagt. Ja. Es ist gut, dass der VfB diesen Spieler hat. Es ist auch gut, dass er den Spieler hat, nicht nur nach innen, sondern der wirkt ja auch nach außen, wenn der Club jetzt Ende der Saison diesen Asien-Trip tatsächlich angeht. Dann werden da drüben nicht nur ein paar Mädchenherzen höher schlagen, sondern viele. Denn der ist natürlich in seinem Land auf dem Weg zu einem Status quo, wie ihn der ehemalige Kapitän schon hat. Otaru Endo, der ist da unfassbar beliebt. Und mit solchen Leistungen arbeitet er natürlich daran, dass sich das noch weiter steigert, dieses Thema.
Definitiv. Was ich spannend finde, ist, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil du auch oft am Trainingsplatz stehst, während sozusagen in diesem Abwehrkonstrukt Waldemar Anton, der Kapitän, auch oft der Lautsprecher ist, derjenige, der die Ansagen macht, der immer zu hören ist, ist Hiroki Ito gar nicht so, zumindest auf den ersten Blick, derjenige, der immer die lauten Töne spuckt, der Lautsprecher ist. Aber er ist dennoch, finde ich, wie du gesagt hast, Stabilisator und Stratege. Also ich finde, das sieht man ihm an. Und da müssen es gar nicht immer die lauten Töne sein, sondern da können es auch mal auch mal Fingerzeige sein, mal ganz klare Ansagen an die Mitspieler, was da jetzt zu machen ist. Und so finde ich, ist Hiroki Ito, wie soll ich sagen, neben Waldemar Anton so ein kleiner Mini-Kapitän im Stillen.
Richtig. Und er macht ganz vieles nonverbal. Ja. Nicht nur durch Zeichnen, sondern auch durch, erinnerst du dich noch an letzte Woche? Habe ich dir das Gespräch von mit Nate Weiss wiedergegeben. Du musst Pässe mit Empathie spielen. Pässe müssen eine Aussage haben. Schaut euch mal die Pässe an von Hiroki Ito. Und dann wisst ihr genau, was gemeint ist. Weil fast jeder hat eben genau das, hat Empathie, hat eine Aussage. Ja, und das ist sehr beeindruckend zuzuschauen. Vor allem, also bei aller Lobhudelei, man muss halt immer noch mal, also dreh das Rad 2 Jahre zurück. Der Typ kommt hierher als, sag ich mal, Prospect, als potenzieller Spieler, den man ausbilden kann für die zweite Mannschaft. Der hat da quasi nie gespielt und ist sofort durch die Decke gegangen. Bin gespannt, wohin sein Weg noch führt. Ja.
Definitiv. Was mit Blick auf das Darmstadt-Spiel, finde ich auch noch erwähnenswert ist, wir hatten Hiroki Ito, wir hatten Waldemar Anton, wir hatten den Man of the Match aus unserer Redaktion gewählt, Atakan Karasor, der, finde ich, komplett dieses Spiel verkörpert hat, mit jeder Ader ja. in die. Und möchte aber dennoch 2 Szenen noch hervorheben, oder beziehungsweise zwei Spieler, die auf dem Platz standen. Das ist zum einen Fabian Bredlow, der in 1-2 Szenen echt wichtig zur Stelle war, vor allem
Godfather auf Zeitspiel. Ja.
Ja, genau, auch das muss man tun vielleicht in solchen Spielen. Ja, aber richtig. Der gegen Luca Pfeiffer einmal vor der Pause noch sehr, sehr gut gehalten hat. Und dann weil wir natürlich in den vergangenen Wochen schon hatten, sprechen wir es jetzt nur kurz an, aber ist ja fast schon selbstverständlich, Maximilian Mittelstädt mit, wie ich finde, dem Block der Saison. Auch im ersten Durchgang noch, da stellt er hier den Fuß raus und da wäre Fabian Bredlow vermutlich geschlagen gewesen. Dann wäre es mit 1-1 in die Pause gegangen. So eine Szene, die fast ein bisschen untergegangen ist, finde ich, am Wochenende. Könnt ihr euch bestimmt in den Highlights anschauen. Und das spricht eben einfach für diese Mannschaft als Konstrukt, als Gesamtgebilde. Das sind 1, 2, 3 Spieler, die wir beide und andere, die das alles analysieren, jede Woche rausheben können. Aber am Ende ist es das Kollektiv. Und das hat sich übrigens auch gezeigt in dem Moment, als Mo Dahoud das 2-0 gemacht hat. Was da an Bewegung da war, selbst von einem humpelnden Dennis Undaff in Richtung Eckfahne, das war sehr, sehr bemerkenswert.
Ja, das ist ein gutes Zeichen dafür, wie der neue Mann aufgenommen wurde und integriert ist. Er hat es auch selber gesagt, VfB-TV-Interview könnt ihr euch selber reinziehen. Das für ihn natürlich ein schönes Gefühl war, das so zu sehen. Das gibt dir die Bestätigung, dass der Schritt richtig war, schon nach einem halben Jahr die Zelte in England wieder abzubrechen und hierher zu kommen. Auch wenn du momentan nicht mehr bist als Position 13, 14 vielleicht im Kader, also unter den ersten Einwechselspielern, aber das ist ein gutes Zeichen für die Gruppe als Ganzes. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Nicht natürlich für Dahoud speziell, persönlich, logisch. Aber für die Gruppe als Ganzes sehr, sehr gut. Solange das so ist, solange man sich gegenseitig gönnt, ja, ich habe ja, weiß ich, wie oft schon gesagt, man könnte es beinahe ins Bullshit-Bingo aufnehmen. Schaut euch bei Jubel, bei Misserfolg die Bank an. Dann könnt ihr ganz gut sehen, wie es in der Mannschaft aussieht. Ja, und das gilt natürlich für diese spezielle Szene genauso.
Das gilt dann übrigens auch für die Sangeseinlage von Dennis Undorf nach dem 2-0.
die auch Jamie Leveling.
Und Jamie, ja, großartig. Ja? Also das hatte schon was von Cannstatter Sängerknaben. Ja, und natürlich auch da nochmal eben das 2-0 durch Dahoud, der Pfostenschuss davor, beziehungsweise zwei Pfostenschüsse gab es sogar, einmal Wu Yong Jong, einmal Enzo Mio. Und was sind alle drei Spieler, die Sebastian Hoeneß eingewechselt hat in der Partie? Das heißt, mittlerweile kann der VfB zumindest gegen so Mannschaften wie Darmstadt in Unterzahl noch Impulse von der Bank bringen, die am Ende ganz, ganz wichtig waren, weil nach einem Riese das eine Tor hätte am Ende nicht gereicht. Dann wäre es ein Unentschieden gewesen, das zweite Tor elementar wichtig, dass der VfB zumindest am Ende hinten raus, im zweiten Durchgang war es mir ein bisschen wenig, aber zumindest dann ab der 88. noch zwei, drei Impulse nach vorne gesetzt hat, war halt am Ende spielentscheidend.
War auch mit der Grund dafür, warum man zu Jahresstart diese beiden Spiele verloren hat. Gegen Mönchengladbach und gegen Bochum, weil bei allem Respekt von den jungen Leuten, Luca Raimund, den darf man natürlich nicht ganz so oder nicht gleich bewerten wie ein Moderhut, logischerweise, aber diese Qualität, die hat halt gefehlt, schon allein deswegen, weil sie nicht da war. Der Hut war noch nicht verpflichtet, Jong, Asienspiele und so weiter. Ne? Silas, jetzt diese Woche am Dienstag zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft trainiert, vergrößert die Option jetzt noch am Wochenende. Da wird also eine weitere Waffe auf der Bank sein, die du bringen kannst, je nach Spielverlauf und je nach Anforderungsprofil, das der Gegner an dich stellt.
Und welche statistischen Knaller das Spiel am Böllenfalltor noch so geliefert hat, das weiß wie immer unser Felix. Hören wir mal rein.
Der Main VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Das war mal ein Arbeitssieg beim Tabellenletzten in Darmstadt. Beim Startelf-Comeback traf Guirassy zum 18. Mal in dieser Saison. Das ist Vereinsrekord beim VfB nach 22 Spieltagen. Von diesen spielte der Topstürmer dazu ja auch nur 16 Stück. Nach einer vollen Saison erzielte selbst Mario Gomez mehr Saisontore. 2008, 2009 waren es 24. Zusammen mit Undaf und Führig stellen die Stuttgarter damit das geteilt drittbeste Torschützentrio in den europäischen Top-Ligen. Geteilt mit Kane, Sané und Musiala sind es 38 Tore. Nur Martin Thuram und Çalhanoğlu erzielten zusammen noch ein Tor mehr für Inter Mailand. Es war Sieg Nummer 15. Noch nie zuvor holten die Schwaben so viele Erfolge in den ersten 22 Saisonspielen. So baut der VfB seinen besten Saisonstart weiter aus, 46 Punkte. Craig Edwards, ein Datenwissenschaftler, hat auf X die Bundesliga 2500 Mal zu Ende simuliert. In 95% der Fälle landet der VfB in der Champions League, also auf den Plätzen 2, 3 oder 4. Am häufigsten endet es auf dem aktuellen Tabellenplatz 3, 67%. Moderhut traf mit seinem ersten Torschuss im VfB-Dress. Die gelb-rote Karte von Stenzel war der erste Platzverweis in dieser Saison. Das 1:0 fiel nach einer Flanke aus dem Spiel. Hier lieferte der VfB den geteilten Liga-Höchstwert. Schon 8 Tore fielen auf diese Art und Weise. Anto lieferte hier die Vorlage, seine dritte diese Saison. Damit hat er seinen Saisonrekord auch schon eingestellt. Ab in die offiziellen Bundesliga-Daten zum Spiel. 2,17 zu 2,31 Expected Goals sind der vierthöchste Wert eines VfB-Gegners. 9:4 Torschüsse pro Darmstadt waren es. Der zweite höchste Wert eines VfB-Gegners. Die 4 beim VfB sind der fünftniedrigste Wert in den bisherigen 22 Spielen. Natürlich hat hier die Unterzahl über mehr als eine Halbzeit lang eine Rolle gespielt. 54-46% Ballbesitz war der zweithöchste Wert eines VfB-Gegners und damit auch der zweitniedrigste Wert beim VfB. Die 485-359 Pässe waren die fünftmeisten eines VfB-Gegners und mit Abstand die wenigsten Pässe des VfB in einem Bundesligaspiel diese Saison. So ging es auch bei der Passquote weiter. 83-80%. Dieses Jahr ein Aushängeschild des VfB bisher. In Darmstadt war sie so schlecht wie noch nie. Die 127,7 zu 120,2 Kilometer Laufdistanz war mit Abstand die beste Laufleistung eines Gegners vom VfB. Trotzdem sprintete der VfB leicht mehr und gewann mehr Zweikämpfe, 93 zu 103. Darmstadt begann 15, der VfB 14 Fouls, beides der zweithöchste Wert. Der VfB hätte sich nicht beschweren können, hätte Darmstadt gepunktet. Für den Aufsteiger sieht es nun historisch gar nicht gut aus. Seit der 3-Punkte-Regel hat kein Verein mit maximal 12 Punkten zum aktuellen Zeitpunkt noch die Klasse gehalten.
Vielen Dank, Felix. Sehr spannend, dass tatsächlich auch solche Spiele, die hinten raus dann gearbeitet werden, dann doch auch viel an Erkenntnissen bringen, zahlentechnisch. Philipp, gibt's von dir noch was zum Spiel?
Ja, vielleicht eine Kleinigkeit. Ich bin ja jemand, der gern den Menschen aufs Maul schaut, wie man so schön sagt. Ja,
kann ich bestätigen. Gilt auch in der Kantine übrigens.
In der U-Bahn ist oder in der Kneipe oder in der Aha-Kabine vom SV Eintracht. Ja, da ist natürlich auch der VfB permanent Thema. Und da hast du die letzten zwei, drei Wochen schon so ein paar, aus meinen Augen, dann sehr wagemutige Takes gehört, wie von wegen der Gerassi und so, da geht ja nichts mehr. Der ist ja durch und überhaupt tralala, ja. Ich habe da nichts dazu gesagt, weil es überhaupt keinen Sinn macht, dagegen irgendwie zu argumentieren, weil der oder diejenigen, die solche Aussagen treffen, die haben halt einfach vielleicht nicht ganz so diesen Ein- und Überblick über die Thematik, wie es wir haben, die wir nicht den ganzen Tag nichts anderes machen, außer uns mit diesem Club zu beschäftigen. Aber ich fand es schön, dass er bei seinem Startelf-Debüt nach fast 8 Wochen, 9 Wochen, seit Dezember irgendwann, dann gleich wieder so gut abgeliefert hat mit einem Tor. Hat ihm sichtlich gut getan, hat man seinem Jubel gesehen und wird dem VfB im weiteren Verlauf helfen, denn Dennis Undaf, der fällt zumindest für das Spiel gegen Köln aus. Und ich hätte mir einfach grundsätzlich gewünscht, dass das ein bisschen mehr Erwähnung gefunden hätte rund um den Spieltag jetzt und mit VfB-Brille auf, dass eben Gerassi alles andere als durch ist. Ja, sondern der hat noch mächtig Bock und bestimmt auch noch das ein oder andere Türchen im Tank.
Das finde ich sehr, sehr gut, dass du es ansprichst, weil das wurde irgendwie so gar nicht thematisiert. Ne? Gerassi kommt einfach zurück, steht zum ersten Mal in der Startelf und trifft halt wieder. So als wäre es das ganz Normalste der Welt. Und ist es aber nicht.
Ja? Das ist es nicht, aber ich meine, ich verstehe natürlich auch diese Takes. Weil wenn jemand so eine Runde spielt mit so einer Trefferquote, bist du ja immer irgendwo verleitet, es als gegeben anzusehen oder anzunehmen. Ja, das ist halt nicht so. Aber es ist ja ein menschlicher Prozess, so zu denken. Nur es ist einfach nicht so. Das ist nicht als naturgegeben anzusehen. Und umso schöner, dass er einfach geliefert hat, ohne groß Aufhebens. Ich bin wieder da, spiel mir die Pille hin, danke, tschüss. Das musst du mal das Tor anschauen. Der VfB spielt einfach den simplen Move zweimal hintereinander.
Ja.
Beim ersten Mal verteidigt Darmstadt noch, der Ball kommt wieder da raus und es kommt 1:1 derselbe Ball wieder auf den langen Pfosten, wieder Ablage und dann kleppert's halt. Ja, das ist natürlich auch ein guter Anzeiger dafür, wie es hinsichtlich der Grundqualität in beiden Mannschaften bestellt ist. Ja, dass Darmstadt sowas zulässt, das passiert halt einer Mannschaft nicht, die im oberen Drittel einer Tabelle steht, weil die verteidigt das. Ja, ganz einfach.
Hatte ein bisschen was von Cantina-Band, gell? Wollt ihr denselben Angriff nochmal? Denselben Angriff. Und
ja. Los. Ja. Wollt ihr noch eine Runde, weißt du, diese Ansage auf dem Vasen, die dann
also Wilde Maus und sowas, ne?
Ja, und die sich so schnell drehen, keine Ahnung, Revolution oder irgendwie sowas. Jedenfalls, an das musste ich so ein bisschen denken in der Situation.
Sehr schön. Bevor wir weiter in Cannstatter Vasen-Erinnerungen schwelgen und Schaustellergeräusche nachäffen, gehen wir kurz in die Werbung und sprechen über die weiteren Themen dann danach.
Du willst nicht nur jede Woche den Pod Cannstatt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Ob man bei der DFL mittlerweile auch Schausteller-Vibes empfindet bei den immer weiter stattfindenden Fanprotesten Land auf Land ab, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass wir es zumindest kurz zum Thema machen müssen in dieser Folge, denn es ist nun mal unvermindert festzustellen, dass die Fußballanhänger in diesem Land alles andere als einverstanden scheinen mit dem, was man da bei der DFL so veranstaltet, gerade hinsichtlich der Investorensuche. Ne?
Das ist korrekt. Dennoch ist es weiterhin ein Thema, es ist auch ein Thema in Darmstadt gewesen, 20 Minuten Nachspielzeit im ersten Durchgang. Was ich interessant fand, was sich jetzt beispielsweise in den vergangenen Tagen ein bisschen geregt hat oder entwickelt hat, es wird auch auf großer Bühne darüber diskutiert. Jetzt kannst du sagen, hart aber fair, Luis Klamroth muss ich jetzt nicht jede Woche schauen oder interessiert mich eigentlich nur semi. Aber allein, dass es eben dieses Thema in ein Format dieser Couleur schafft, spricht ja schon dafür, dass eben diese Proteste dafür sorgen, dass halt deutschlandweit darüber gesprochen wird.
Noch viel interessanter als die Tatsache, das fand ich die Besetzung des Panels. Das ist stark. Also das fand ich jetzt persönlich. Ja klar, du hast sogar, also stark ist sogar der die Performance von Herrn Kind. Nicht inhaltlich, aber allein, dass er da hingeht, finde ich stark. Ja, also das muss man, finde ich, auch mal entsprechend erwähnen. Klar, der Typ ist schwierig, um es vorsichtig zu formulieren. Ja, und er hat wahrscheinlich ein Ding gedreht, das die ganze Nummer maßgeblich beeinflusst seit Wochen und Monaten, ohne es immer noch zuzugeben. Aber losgelöst davon, die Tatsache, dass du hier der schwarze Peter bist für ein ganzes Land und dahin gehst, finde ich gut. Ja.
Ja, und generell, ich fand das auch recht ausgewogen. Da ist so gut wie jede Partei mal zur Sprache gekommen, wenn auch nur kurz. Ne? Das
außer war, Markus Babbel. Ja?
Außer, aber gut. Ja, er hat die Chance nicht genutzt, würde ich sagen.
Markus Babbel war, sag ich mal, derjenige, der deplatziert wirkte an diesem Abend, ja, in dieser Sendung, der auch, glaube ich, thematisch ein bisschen überfordert war. Und wenn es halt keine Schallplatten vorzustellen gibt, dann ja, man hat ihm keinen Gefallen getan. Wobei, er hat ja auch, also der wurde, wir wissen ja, wie das läuft. Eine Redaktion einer Sendung geht rum, wen haben wir denn im Telefonbuch und wer ist ein Ex-Profi? Ah ja gut, die Frau und der Markus, ah, da rufen wir einmal an. Ja, und beide sagen zu, also er hat ja auch die Chance gehabt, nicht dahin zu gehen.
Die Chance, meinst du?
Die Chance, ja.
Aber und, ich muss sagen, tatsächlich ja. Sogar einen Punkt fand ich, hat er mit den Unterbrechungen und ihren Einfluss auf das Spielgeschehen, auf den möglichen Spielfluss, da finde ich, hat er schon noch durchaus einen Punkt gehabt. Weil das war auch in Darmstadt so, ne? Dass durch die Unterbrechung ist der VfB ein bisschen rausgekommen. Also zumindest ja, den Punkt hat er gehabt.
Natürlich, das ist, ja. Ja, ich will jetzt nicht weiter darauf einsteigen.
Was halt eben interessant ist, und auch das finde ich beispielsweise mit Blick auf diese ganzen Unterbrechungen, die es deutschlandweit gab, halt interessant, und das darf man irgendwie auch nicht vernachlässigen. Die Fans, die daran beteiligt sind, beweisen schon ein Stück weit Fingerspitzengefühl dahingehend, dass eben genau das Ding so weit getrieben wird, dass es aber nicht abgebrochen wird.
Das ist halt der Punkt, ja. Ich meine, es gibt ja weiterhin diesen Take, oh, an dem Wochenende passiert's, an dem Wochenende passiert's, an dem Wochenende passiert's, jetzt haben wir endlich den ersten Abbruch. Ja, Patrick Ittrich wäre letztes Wochenende beinahe so weit gegangen. Aber Leute, sind wir doch mal ehrlich, wenn die wollten, dass abgebrochen werden würde, wäre das schon längst passiert. Ja, also da kommen mittlerweile hier Flugzeuge und Autos, Remote Cars hier in die Stadien rein. Ich bin noch gespannt, wann der erste Schweinskopf fliegt, wie damals in Barcelona, wenn Luis Figo zur Ecke geht. Ja, aber das ist natürlich, die wollen nicht, dass sie zum Äußersten gehen. Ja, aber sie reizen natürlich eben die Protestform aus bis zu einem gewissen Grad, ist doch auch klar.
Ja, und just als man dachte, dass keine Bewegung mehr in die Sache kommt, da platzt am Mittwochnachmittag die Eilmeldung herein. Nämlich die Meldung dahingehend, dass die DFL den Investoreneinstieg gestoppt hat. Und ich würde sagen, hören wir mal rein, wie sich der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke am Mittwochnachmittag vor den Pressevertretern geäußert hat.
Ja, das Präsidium der DFL hat eben einstimmig entschieden, den Partnerprozess an dieser Stelle abzubrechen, weil wir durch die Ereignisse speziell der letzten ein, zwei Tage einfach das Empfinden haben und das gesicherte Gefühl haben, dass die Mehrheit der Clubs da mittlerweile es lieber hätte, dass wir davon Abstand nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist letztendlich auch Demokratie, wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit des Ligaverbandes nicht mehr dahinter steht. Dann brechen wir den jetzt ab, weil zunehmend auch es eine Zerreißprobe für den ganzen Fußball geworden wäre und auch die sportliche Integrität, die immer am wichtigsten ist, also auf das Spiel bezogen, wenn natürlich pausenlos die Spiele unterbrochen werden, ob das jetzt ob man das jetzt gut findet oder ob man es nicht gut findet. Es war aber Fakt, dass dann natürlich auch der sportliche Wettbewerb darunter leidet, weil es schon einfach unterschiedliche Herangehensweisen ist. Die eine Mannschaft liegt in Führung, dann wird dreimal unterbrochen, die verliert ihren Rhythmus, der andere kann sich wieder erholen. Also das ist alles insgesamt gesehen war das einfach jetzt nicht mehr so durchzuhalten. Das Entscheidende ist aber, dass ich auch viele Nachrichten in den letzten 48 Stunden bekommen habe, dass die Clubs einfach jetzt sagen, wir halten das nicht mehr durch. Und deshalb habe ich heute persönlich auch dann im Präsidium vorgeschlagen, dass wir jetzt an dieser Stelle diesen Prozess abbrechen. Das war's von meiner Seite. Dankeschön.
Also soweit Hans-Joachim Watzke am Mittwochnachmittag und die Reaktion darauf ließ nicht lange auf sich warten, natürlich auch vom VfB Stuttgart. Da ging nämlich direkt in den sozialen Medien eine Aussage, eine Reaktion darauf raus vom Vorstand und vom Präsidium des VfB. Da heißt es, wir begrüßen diese nachvollziehbare Entscheidung des DFL-Präsidiums, die uns alle, die wir den Fußball lieben, wieder zusammenkommen lässt. Nun gilt es, die Rückschlüsse aus den vergangenen Wochen zu ziehen und hieraus eine von möglichst allen mitgetragene Basis für eine Weiterentwicklung des deutschen Profifußballs zu schaffen. Das können Verbände, Vereine und Fans nur gemeinsam. Ja, soweit also die ganz frische Reaktion auch seitens des VfB Stuttgart. Wir haben euch in die Shownotes einen Link gepackt. Da könnt ihr euch noch mal ein bisschen reinlesen, reinfuchsen in die aktuelle Entwicklung und in die aktuelle Thematik. Und dann wollen wir natürlich an der Stelle auch gerne eure Meinung dazu wissen. Der Investorendeal seitens der DFL ist geplatzt. Es werden keine weiteren Verhandlungen aufgenommen und durchgeführt. Wie ist eure Meinung dazu? Die könnt ihr uns gerne geben in unserem neuen WhatsApp-Kanal, bei dem uns mittlerweile die Türen einrennt. Das ist Wahnsinn. Wir haben fast 30.000 Abonnenten, stand Mittwochnachmittag da drin. Und wir haben ein kleines Voting für euch aufgesetzt und wollen von euch wissen, was haltet ihr denn von der aktuellen Entwicklung? Ist das richtig? Ist das eine falsche Entscheidung? Oder würdet ihr sagen, das muss nochmal einen neuen Anlauf geben? Das alles gerne, wie gesagt, bei uns. Lasst uns eure Meinung da in unserem WhatsApp-Kanal. Einfach bei WhatsApp nach den Kanälen suchen und dann mein VfB eingeben. Dann findet ihr uns direkt und könnt uns eure Meinung dazu dalassen. Natürlich nicht nur dazu, sondern auch zu vielen anderen Themen. Wir setzen da immer mal Votings auf und informieren euch brandaktuell über die ganzen Entwicklungen. Nicht nur rund um die DFL-Thematik, sondern natürlich und vor allem rund um den VfB Stuttgart. Philipp, was ist sonst passiert die Woche?
Sonst ist passiert, dass passiert ist eigentlich noch, lass uns nachher kurz dazu kommen, aber passiert in dem Sinne ist noch nichts. Es könnte aber was passieren hinsichtlich der Verteilung der Fernsehgelder, die ja Saison für Saison vorgenommen wird, zumindest noch bis 25. So lange geht der aktuelle Vertrag, der Fernsehvertrag, da gibt es einen neuen. Der VfB kriegt das so roundabout 44 Millionen Euro pro Jahr aktuell. Aber weil das so gut dasteht, auch da gibt es ja einen Verteilungskampf oder Verteilungskampf ist falsch ausgedrückt, aber Veränderungen im Verschiebungen in der im Ranking. Das bedeutet, wenn der VfB so weiterspielt und Köln, Augsburg und Mainz so weiterspielen, dann könnte es im kommenden Saison da einen Batzen drauf geben. Das heißt, der VfB hätte zum ersten Mal wieder seit Jahren, seit über einem Jahrzehnt, glaube ich, die 5 vorne stehen bei der Verteilung. Ja, es wären dann eben 44 sind es jetzt, plus 7,5, könnt ihr selber rechnen.
51, 52
Millionen Euro, die da aufs Konto kämen. Und wir wissen ja alle, dass das Fernsehgeld mittlerweile im Budget eines Bundesligisten dann schon den Löwenanteil fast ausmacht. Ja, natürlich kommt noch Merchandising dazu, Ticketing, Spielerverkäufe und so weiter. Aber es ist schon ein ganz, ganz großer, signifikanter Brocken, den die TV-Anstalten da bezahlen. Und das ist ein gutes Standing, das der VfB da gerade hat. Wenn er so weiterspielt, gibt es das also on top. Und da reden wir noch nicht von dem Geld, was dann durch etwaige Teilnahmen an europäischen Wettbewerben noch dazukommen könnte.
Sehr interessante Entwicklung. Ja, es war tatsächlich so, dass die 5 zuletzt vorne stand beim VfB, als er noch international regelmäßig zu Gast war. Also 12, 13, 14, das waren so die Jahre. Das ist tatsächlich ziemlich genau 10 Jahre her. Und natürlich ist eben das System der Fernsehgelder dahingehend für den VfB momentan vorteilhaft, als er halt eine gute Saison spielt und für die anderen hinten stehen zum Nachteil, weil sie halt hinten drin stehen. Deswegen hat der VfB da zuletzt so viel verloren. Ich bin weiter, ja, ich glaube, da bist du derselben Meinung wie ich. Ich finde diese Verteilung strange. Also ich finde sie konterkariert
ja,
halt.
Es
sorgt ja halt dafür, dass die klassische Schere immer weiter aufgeht. Aber wenn du natürlich aus VfB-Sicht schon mal jetzt gerade in der Situation bist, mal wieder eine erfolgreiche Saison spielt, dann solltest du es auch nehmen.
Ich wollte nicht ans Grundsätzliche ran, Christian. Ja. Aber ja, das ist so. Und übrigens war das auch so beim ersten Entwurf dieser DFL-Investorennummer, weswegen unter anderem der VfB insistiert hat und gesagt, hey, wir können das so nicht machen, weil das sorgt nämlich für selbe, dass die Schere, die sowieso schon da ist und weiter aufgeht, noch weiter aufgeht. Und dann wurde das Ganze neu angepasst, woraufhin dann im Dezember diese ominöse Abstimmung stattfand mit der gerade so erreichten statuarischen Zweidrittelmehrheit. Der
Philipp.
Mann, ja, Christian, der Mann, der für verantwortlich ist, dass es vielleicht bald mehr Fernsehgeld gibt, oder zumindest einer der Männer, das ist Sebastian Hoeneß.
Ich wollte gerade eine ganz, ganz Markus Lanzsche Einleitung in das Thema bringen.
Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du
gerade
gehört hast.
Wir machen das einfach, warte, wir machen das einfach direkt. Dann hier, also das war jetzt Philipp Meisel mit seinem Intro. Mein Lanzscher Einstieg in die Thematik wäre: Philipp, der FC Bayern hat bekannt gegeben, dass er sich zum Saisonende von Thomas Tuchel trennt. Muss man aus VfB-Sicht Angst haben?
Nein.
Gut.
Nächstes Thema. Nein, Quatsch. Welche Überleitung ihr besser fandet, geht in unseren WhatsApp-Channel und da gibt's dann eine Abstimmung. Welche Überleitung war besser?
Wir wollen aufs Gleiche hinaus. Die Frage ja, natürlich nach hinaus. Der Zukunft von genau. Sebastian Hoeneß beim VfB.
So sieht's aus und die ist so, dass man, um es mit einem Satz zu sagen, recht zugeneigt zueinander in Vertragsverlängerungsgespräche geht. Ja, es hat schon erste Gespräche gegeben, Vorgeplänkel, das Übliche. Und in der Länderspielpause möchte man in medias res gehen, Christian Pavlic Voice. Ja,
schön, sehr ja, schön.
Und versuchen, da vielleicht schon einen Knopf dran zu bekommen. Ja, wieder der David Scheu, der kriegt diese Woche ein Fleißkärtchen, der hat den Artikel über die Fernsehgelder geschrieben, der hat eine Top-Geschichte über Hiroki Ito geschrieben am Wochenstart und jetzt eben auch diese Vertragsverlängerungsgeschichte, die wird auch von ihm sein, die ihr vielleicht schon gelesen habt, wenn ihr diese Aufnahme hört. Es sieht schon so aus, dass da sehr viel Goodwill ist auf allen Seiten, das ganze Ding zu verlängern. Man will auf Teufel komm raus nicht in die Saison gehen mit einem Trainer, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Also der VfB ist sehr bestrebt, im Ganzen das ganze Ding irgendwie abzuschließen, bevor wir in die neue Saison gehen. Ja, und man kann also davon ausgehen, dass da Positives passiert, das Übliche, Gehaltsanpassung, Laufzeit und so weiter. Da werden natürlich ein paar Sachen zu besprechen sein. Und das bespricht man jetzt wohl intensiv in der anstehenden Länderspielpause in der zweiten Märzhälfte. Ist also gar nicht mehr so lange hin.
Ich möchte an der Stelle, wenn wir schon nochmal über Sebastian Hoeneß sprechen, nochmal ein kurzes Loblied anstimmen, weil ich finde, das ist bisher auch sehr kurz gekommen. Ja, alle sehen die Erfolge, die er hat. Man sieht den Punkteschnitt, man sieht die Entwicklung des Teams. Wir haben es im Darmstadt-Blog ausführlich gehabt, rein sportlich. Was mir bei Sebastian Hoeneß imponiert, ist auch sein Spirit und sein Auftreten an der Seitenlinie. Worauf ich hinaus möchte, ist, ich glaube, ihr da draußen habt auch viele Spiele geschaut. Und gerade bei den letzten beiden Auswärtsspielen in Freiburg und in Darmstadt ist es ja zu Szenen gekommen, dass Christian Streich respektive Thorsten Lieberknecht fast schon Sebastian Hoeneß angesprungen und angefaucht haben und ihnen sonst was ins Gesicht gesagt haben, mit Blick auf irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen oder sonst was. Ich finde bemerkenswert, und auch das, finde ich, spielt in der Außendarstellung, die der VfB gerade hat, eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ich finde es bemerkenswert, wie Sebastian Hoeneß das in sich reinfrisst fast, sich da von den Trainerkollegen anfauchen lässt und trotzdem, sag ich mal, Sportsgeist bewahrt. Auch er kann an der Seitenlinie abgehen, auch er gibt sich die Faust mal, wenn das Tor fällt, und auch er kann auch manchmal vielleicht mit dem vierten Offiziellen in einen kleinen verbalen Disput gehen. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist Sebastian Hoeneß halt auch einfach ein Gewinn, was sein Auftreten an der Seitenlinie angeht. Ich habe am vergangenen Wochenende das Spiel im Familienkreis angeschaut und meine Mutter hat was sehr Interessantes gesagt. Die hat gemeint, als sie das Bild gesehen hat, wie Thorsten Lieberknecht den da angefaucht hat und er so ruhig geblieben ist, hat sie gemeint: Mensch, du kannst schon immer ständig alles so in dich reinfressen. Irgendwann kriegst du auch mal ein Magengeschwür. Also ich hoffe nicht, dass Sebastian Hoeneß ein Magengeschwür erleidet, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr bemerkenswert, wie er sich da nach außen gibt. Das ist gut für den VfB.
Ich finde, du siehst halt auch bei ihm eine krasse Entwicklung, ähnlich wie beim Team. Wenn ich mir die Hoffenheim-Zeit von ihm vor Augen rufe, ja, dann habe ich da ganz oft jemanden gesehen, der fast schon apathisch an der Seitenlinie steht und zuschaut, wie seine Mannschaft einen Meltdown nach dem anderen erleidet, sozusagen. Ja. Und das ist halt nicht mehr da. So, auch er hat da einen Riesenschritt gemacht. Ich glaube, es hat ihm auch gut getan, sag ich mal, ein Dreivierteljahr lang vom Karussell runter zu sein. Ja, diese Hospitanz bei De Serbi und so weiter und so fort. Da waren ja noch ein paar andere Sachen dabei, außer nur in Brighton rumzuhängen und so zu gucken, wie die trainieren. Das hat ihn persönlich sehr viel weitergebracht. Und die, sag ich mal, die, das Ergebnis davon sieht man halt jetzt beim VfB. Ja, gilt für ihn als auch für die Mannschaft.
Bin auch übrigens großer Fan seiner bisschen NFL-Headcoach-Attitüde, die er so manchmal hat, so an der Seitenlinie, wenn er dann über den Platz läuft. Das ist, da könntest du fast denken, der ist bei den 49ers.
Ist auch tatsächlich was, was mir alle berichten, mit denen ich sonst so spreche, ob das Nate Weiss ist oder Malik Fatih, der auch da eine ganz spezielle Rolle hat. Auch Markus Frigin, der Spielanalyst, den wir vielleicht bald mal hier begrüßen können. Auch das sind so die Spiegelungen, die von denen zurückkommen. Ja, sie sehen, dass sie halt nicht nur Tourarbeiter sind. Klar, das sind sie auch, aber nicht in erster Linie. Es ist ein Trainerteam, das da arbeitet. Ja, gute, ihr habt, schaut ja vielleicht auch diese VfB-Intim-Geschichten, etwas ja, sperriger Name, aber gut, was will man machen. Da gab es in der letzten, vorletzten, vorvorletzten Folge vielleicht auch so eine Szene, wie die da sitzen bei der Spielnachbereitung. Ja. Und der Markus Frigin ihn quasi, also gefragt wird, was würdest denn du machen? Ja. Also ich will nicht so weit zu gehen zu sagen, das ist ein Trainerflüsterer, aber er hat halt natürlich genau so seinen Anteil wie alle anderen auch. Also wenn ein, worauf ich hinaus will, wenn ein Chefcoach seinen Staff so behandelt, dann zeugt das von einer gewissen Augenhöhe, auf der sich alle bewegen, und das ist nie schlecht. Ja, da brauchen wir jetzt nicht von flachen Hierarchien und sonst was anfangen, aber es ist einfach nie schlecht. Ja, und er schafft es offensichtlich nicht nur die Mannschaft zu begeistern und mitzunehmen, sondern er schafft das auch mit seinem Staff. Und das ist einfach positiv.
Jemand, der in der Vergangenheit auch schon an der Seitenlinie beim VfB Stuttgart stand, der ist leider zu Beginn der Woche von uns gegangen. Und auch das wollen wir an der Stelle erwähnen, weil ich glaube, Andi Brehme, der in der Nacht zum Dienstag verstorben ist, glaube ich auch bei dir und bei mir, Philipp, schon noch so Kindheitserinnerungen weckt und wie gesagt eben auch schon beim VfB seine Spuren hinterlassen hat als Co-Trainer an der Seite von Giovanni Trapattoni.
Ja, brutal Spuren hinterlassen hat. Also ich kann mich noch erinnern, dass er, also ich habe mal ganz, ganz früh in der Jugend auf der linken Seite angefangen. Als Spieler. Bin dann immer irgendwann in die Mitte gerückt und dann irgendwann weiter, immer weiter nach hinten. Aber so dieses linke Außenbahn-Thema, das war für mich, ich habe mich da sehr wohl gefühlt und konnte meine Qualitäten einbringen, und das hatte viel mit Andi Brehne mit zu tun. Ja, der, als ich klein war, natürlich ein Idol war. So kann man es nicht anders sagen. Guido Buchwald und er waren für mich zwei ganz, ganz große Fixpunkte. Ja, ich habe 86 Mexiko noch nicht so mitbekommen, aber schon mitbekommen, dass da was ist. 88 ging es dann langsam los und 90 war ich voll drin. Ich war komplett angefixt. Wir haben nichts anderes mehr gemacht, als Fußball zu gucken rund um die Uhr. In der Schule, auf dem Schulhof warst du, weiß nicht, wie das die Kids heute machen, aber da warst du halt, wurde vor dem Kick in der Pause verteilt, wer ist, und wenn ich Brehme sein konnte, war das für mich das Größte natürlich. Ja, und dann die WM mit ihrer Dramaturgie, dass der sich einfach überhaupt nichts scheißt im Finale. Ja, das war sein erster Schuss in diesem Spiel, Mann. Und du gehst dahin, da steht's 0-0, kurz vor Schluss, und du machst ihn einfach so. Das ist natürlich überragend. Ja, wobei ich, sein schöneres Tor fand ich das gegen Holland. Was war das, glaube ich, Viertelfinale oder Achtelfinale? Ja, also früher im Turnier. Aber
die Reikard-Völler-Aktion war
in dem Spiel. Ja, genau. Und von der Bedeutung her ist das natürlich nicht zu schlagen. Und als er damals hier war unter Trapp, das war kurz bevor dann, das waren die letzten beiden, die dann abgelöst wurden von Fee und Held und Konsorten, und man wurde dann Meister. Also es geht vielleicht ein bisschen zu weit zu sagen, dass auch die beiden da einen Anteil hatten, Trapattoni und er, an dieser Meisterschaft 2007. Aber da war schon zu bemerken damals auch als Fan auf der Tribüne, dass da jemand ist, der dieses Spiel einfach total liebt und auch mit damals, da war der 44, glaube ich, sowas rum, 45, er auch immer noch ganz gut drauf hatte. Ja? So, also wenn es darum ging, dass irgendein junger Spieler meinte, er müsse sich hinsichtlich Lattenschießen, Jonglieren oder sonst was mit Andi Brehme anlegen, dann war von vornherein schon klar, wer dieses Spielchen gewinnt, nämlich Andi Brehme und sonst keiner.
Ist, glaube ich, auch nicht zu Unrecht zum bestgekleidetsten Co-Trainer der Liga-Geschichte.
Die Baldessarini ans Mäntel, der ja damals war.
Großartig.
Ja,
großartig. Und ich erinnere mich natürlich auch an die WM 90. Ich bin ja einen Ticken jünger als du, aber WM 90 war so wirklich die erste, die ich mitbekommen habe, als kleiner Steppke, Hanuta und diese Duplo-Sticker gesammelt, ne? Diese kleinen Bildchen auch noch. Da war Andi Brehme ganz, ganz weit vorne. Und diese Schulhof-Geschichte ist schön, dass du sie ansprichst. Und ich glaube, das geht vielen da draußen auch so. Ich war zwar nicht Andi Brehme, aber wenn ich einen Elfmeter schießen musste, dann wollte ich ihn immer so schießen wie Andi Brehme im Finale 1990. Es ist mir selten gelungen, aber die Torhüter haben eigentlich immer gewusst, was ich vorhabe.
Die größte Kunst ist es, den Elfmeter so zu schießen, dass auch wenn der Torwart deine Ecke hat, er keine Chance hat, an diesen Ball ranzukommen. Und genau so einen Elfmeter hat Brehme damals geschossen. Und das nicht gegen irgendwen, sondern gegen Goikoetxea, den Elferkiller, der schon davor im Turnier Strafstöße gehalten hat, von dem bekannt war, dass er sehr, sehr gut ist auf der Linie. Und trotzdem, unter dem Druck, überleg mal, WM-Finale, 0-0, ist der Schuss deines Lebens. Und du packst den so furztrocken gegen den linken Pfosten, dass selbst der damals wohl beste Elfmeterkiller der Welt in so einem Spiel nichts ausrichten kann, dann hast du echt was drauf.
Er wusste genau, was passiert. Nur halten konnte er ihn nicht.
Ja,
so das waren aus. Die Worte von Gerd Rubenbauer damals im legendären Finale. Ja, Andi Brehme, sehr, sehr großer Verlust für den deutschen Fußball und auch für den VfB. Ich bin sicher, das wird am Wochenende entsprechende Schweigeminuten, entsprechende Gedenkminuten geben, auch vor dem Heimspiel des VfB gegen Köln. Ich bin sicher, dass es ein Spieler, der zu den ganz, ganz Großen zählt und der nie vergessen werden wird. Harter Cut an der Stelle, aber wir machen weiter mit dem Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Hart zur Sache ging es auch im Training in den letzten Tagen beim VfB 2 unter Markus Fiedler. Hochbelastungsphase nennt man es gern, ja? Oder Intensivphase einer Vorbereitung. Das ist ja auch nämlich alles andere als einfach. Jeder Amateurfußballer kennt das, ja. Du bringst dich im Sommer in Verfassung, spielst eine ordentliche Halbrunde, dann ist erstmal 3 Monate Schluss, dann fängst du wieder von vorne an. Sowas gibt es auch im gehobenen Amateurfußball, der zumindest beim VfB 2 unter Profibedingungen stattfindet, nämlich in der Regionalliga Südwest. Auch da mal kurz 11-12 Wochen Winterpause, 6,5 Wochen Vorbereitung, in 2 Wochen geht's los oder in 10 Tagen. 0-0 gegen Ansbach und 0-3 in Hoffenheim, das sind natürlich nicht Ergebnisse, die man da gerade jetzt sehen will, aber so wie ich Markus Fiedler kenne, hat er ganz ordentlich hingelangt. 2-mal am Tag Training teilweise, ja, da, um seine Truppe scharf zu bekommen für den Restart. Und dann sind solche Ergebnisse einfach mal drin. Hat mir übrigens auch ein kleiner Ausflug an der Stelle Dejan Gallien bestätigt. Dem habe ich unlängst gesprochen. Geschichte gab es Anfang der Woche zu lesen. Der VfB-2-Stürmer, der in der Vorrunde die Regionalliga kurz und klein geschossen hat, obwohl er eigentlich nie oder fast nie von Anfang an begann, weil Thomas Castanaras ja noch da war und präferiert wurde, aber der hat in seinen 19 Einsätzen nämlich 15 Buden, 4 Vorlagen, ja, also ein Scorer in jedem Spiel, und der hat auch gesagt, der Trainer wird schon wissen, wie er uns knechtet in der Zeit, hat er natürlich mit dem Augenzwinkern gesagt, logisch, ja, aber da geht's schon relativ robust zur Sache, sagen wir es mal so.
Inwieweit es mit den Knechtfähigkeiten von Nico Willig bestellt ist, das wissen wir natürlich nicht. Das kann er uns aber vielleicht mal wieder sagen, wenn er mal bei uns zu Gast ist. Fakt ist aber, es läuft bei der U19. Sag ich mal, Negative ist, wenn man was rauskramen will, dass es plötzlich mal wieder Gegentore gab. Völlig ungewohnt für die Mannschaft, 2 Stück. Hat aber trotzdem gereicht zu einem ganz, ganz klaren Sieg. 5-2 gegen den 1. FC Nürnberg. Und Philipp, Nico Willig hat Jubiläum gefeiert.
Das Pflichtspiel als VfB U19-Trainer an der Linie, das ist echt eine Ansage.
Ja.
Das machen nicht viele, ja, weil viele eben das ja auch als klassisches Sprungbrett sehen und sagen, hey, ich mache das jetzt mal 1,5 Jahre, aber dann möglichst schnell bitte weiter und möglichst schnell in den Erwachsenenbereich. Bei Nico ist das nicht so und er hat, also ich habe tatsächlich heute Morgen am Tag der Aufnahme länger mit ihm telefoniert. Mittwochs ist immer sein freier Tag, aber weil er nicht anders kann oder will oder was auch immer. Er ging jedenfalls ans Telefon. Ja, wir haben uns länger unterhalten. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, was ist denn los mit deiner Mannschaft? Was hat dieser Junior Cup getan? Hat da irgendwas verändert, wo Und er hat ja auch herausgestellt, dass seine Mannschaft sehr, sehr sauber spielt gerade, auch wenn es jetzt zwei Gegentore gab, aber grundsätzlich mit einem Auftreten auf dem Platz agiert, das hier in der Vorrunde abging, weswegen es so ergebnistechnisch ein Rollercoaster war. Sauber könnte man auch mit seriös gleich, übersetzen in dem Fall. Ja. Denn ein Trainer möchte immer sehen, dass seine Truppe, sag ich mal, einen klaren Plan, den man vorgibt, umsetzt, davon nicht abweicht und sich auch von Widerständen nicht vom Weg abbringen lässt. Ja. Und er hat was ganz Interessantes gesagt, nämlich es war nicht unbedingt nur der Junior Cup, ja, und die Erfolgserlebnisse, die man da hatte, die sind ja offensichtlich, wenn man das Ding gewinnt zum ersten Mal seit x Jahren, dann ist es ja ein Riesenerfolg. Aber er sagt, es hat auch ganz viel mit einer Person zu tun. Und das ist Peter Reinhardt. Das ist der Kapitän, Abwehrchef, der ein ganz schwieriges letztes Jahr hatte, ja, der eine sehr schwierige Krankheit hatte. Da gibt es auch Menschen, die überleben das nicht. Ja. Und der sich wieder zurückgekämpft hat und jetzt wieder auf dem Platz steht und der absolute Boss ist. Ja. Sein Wort hat großes Gewicht, seine Leistungen sprechen sowieso für sich. Und wenn der Chef auf dem Platz steht, dann spuren halt alle anderen. Ja. Das ist einfach so. Ja. Das macht was aus. Und bei der U19 gerade wollen einen großen Teil. Ja. Und dazu kommt, das sieht man ja anhand der Aufstellungen. In der Vorrunde hat man es auch aus personellen Notlagen heraus bedingt oft mit zwei Stürmern probiert. Und jetzt hat man eine Einstürmer-Grundsystematik mit Elliot Bojupi vorne drin, der weiß, wie man Tore macht. Oder hat zumindest das Mojo wieder gefunden. Ja, hat da auch seine Themen gehabt. Und jetzt läuft's. Und dahinter mit Penner und Korkut zwei, sag ich mal, Spieler ähnlich veranlagt wie Führig Milo, also so, die so 8er-10er-Rollen ausfüllen. Und so hat man es im letzten Drittel geschafft, gefährlicher zu werden als in der Vorrunde. Daraus resultieren diese Ergebnisse, die man gerade sieht.
Und zwar deutlich gefährlicher. Also der VfB
gefährlicher und fehlerfreier auch. Mhm. Ja, aber ja.
Da sind Tore am laufenden Band. Ne? Also das finde ich tatsächlich spannend, wenn wir uns das anschauen. Da ist gerade jedes Mal, wenn wir das auf unserem Sheet notieren, ist eine 3, 4 oder 5 vorne dran, wenn die geschossenen Tore zur Sprache kommen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert. Und die nächste Chance, die bestehende Form aufrechtzuerhalten und zu zeigen, die besteht für die U19 des VfB am Samstag, 13 Uhr. Auswärts in der Philipp Meisel, in der Fuggerstadt
so beim FC aus. Augsburg. Wunderbar. Und danach warten noch ein paar ganz interessante Aufgaben. Also man hat noch Ingolstadt, die kann man sogar noch überholen in der Tabelle. Die stehen überraschend Tabellenzweiter. Man hat noch Frankfurt, man hat noch den KSC, man hat noch die Bayern, man hat noch Tabellenführer Hoffenheim. All, da warten noch ein paar Highlights auf die U19 bis Saisonende. Und man hat, und das ist glaube ich intern, noch höher gerankt als das Derby gegen den KSC oder Spiele gegen Bayern oder gegen Tabellenführer Hoffenheim. Man hat da noch so ein kleines Pokalspiel vor der Brust. WV-Verbandspokal gab es vor anderthalb Jahren eine ziemlich schmerzhafte Niederlage in Degerlochshöhen gegen die Kickers U19. VfB damals chancenlos auf dem Kunstrasen oben, ADM-Sportpark. Und da ist noch eine gewaltige Rechnung offen. Jetzt hat Kickers sein WV-Pokalspiel, Nachholspiel gegen, glaube ich, Ilshofen gewonnen. Ist jetzt der Gegner des VfB. Termin ist einer angesetzt, aber der wird's nicht. Also es sind gerade zwei andere noch im Gespräch. Am 13. März könnte es soweit sein. 13. 14. März, irgendwas um die Ecke, dass man da gegeneinander spielt und da rate ich jedem, egal wo das Spiel stattfindet, sich freizunehmen und dahin zu gehen, weil da wird's richtig brennen auf dem Platz. Das kann ich euch jetzt schon versprechen.
Das klingt auch, glaube ich, für uns beide auch schon wieder so ein bisschen nach Sonnenschein und kühlem Bier, der 13. März.
Ja? Also wie das nach kühlem Bier klingt, ja. Sonnenschein, mal schauen. Ja, 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 ja.
Auf jeden Fall, wenn der Termin natürlich feststeht, erfahrt ihr es auch bei uns. Bei der U17 ist das halbe Dutzend sogar voll geworden. 6-2 gegen die Löwen, gegen 1860. Auch da ist die Tormaschine gerade voll am Rollen. Und auch da geht's am kommenden Samstag um 13 Uhr auswärts weiter, allerdings nicht in Augsburg, sondern in Mainz.
Mehr gibt's dazu gerade nicht zu sagen, Christian.
Außer herzlichen Glückwunsch und bis gleich nach der Werbung.
So sieht's aus.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Das nächste Spiel der sogenannten Kellerkinderwochen für den VfB Stuttgart steht an, Christian. Trömmelsche.
Ja, und das nach Aschermittwoch.
So sieht's aus, ja, richtig. Die Kölner schauen hier vorbei. In den letzten Jahren, interessanterweise, recht gut für den VfB gelaufen. Ja, früher war das ja das Spiel, wo du wusstest, Milivoje Novakovic kommt vorbei, schädelt zwei Dinge ein und danke, tschüss.
Das war eigentlich immer so in meiner Jugend und ich glaube bis Mitte 2000er oder sogar in die 2010er war es immer so, VfB gegen Köln, immer nahezu sichere drei Punkte für die Auswärtsmannschaft. So.
Absoluter Angstgegner, kann man nichts anderes nennen für den VfB hier zu Hause. Es gab immer Kölner Erfolge. In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen gedreht.
Sogar deutlich, ne? Sogar man hat selbst unter Bruno Labbadia das letzte Heimspiel 3-0 gewonnen. Also zuletzt der erste FC Köln gern gesehener Gast in Stuttgart.
Was allerdings nicht gegeben angesehen werden darf. Ja? Also die Kölner sind mehr als nur angeschlagen, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Und wir wissen alle, was angeschlagene Boxer so gerne tun, nämlich überraschen, ja, oder zumindest ohne Rücksicht auf Verluste in den nächsten Fight gehen. Und ich glaube, die Kölner, bei allem Respekt, die sind besser als ihr Tabellenplatz. Ja, ich traue denen auch, ich bin immer noch nicht drüber hinweg, dass der neue HSV-Trainer da entlassen wurde, weil ich Steffen Baumgart mit seiner Art und Weise, der war so Arsch auf Eimer für diese Stadt, für diesen Club, für diese Mannschaft. Ich hätte diesen Schritt nicht gegangen, den Christian Keller, der Sportchef, da gegangen ist und ihn entlassen. Nichtsdestotrotz eine Mannschaft, die entsprechend Qualität hat, die gerade nur knapp und bitter geschlagen wird. Das letzte Spiel gegen Köln, die haben die Niederlage 0-1 hinten raus.
Gegen Bremen raus.
Gegen Bremen, Entschuldigung, mit einem gewissen Herrn Ginmar in einer Hauptrolle. Schwierig. Darf man sich nicht täuschen lassen, auch nicht vom Hinspiel, dass man relativ elegant nach Hause gefahren hat. Ja, das ist ein richtiger Brocken. Und wenn du auch nur den geringsten Zweifel daran aufkommen lässt, dass dir heute hier die drei Punkte gehören, dann wird Köln alles tun, sich die zu holen. Und das darf der VfB, diesen Fehler darf er nicht machen, definitiv. Also wenn du hier denkst, es geht mit 95%, wirst du am Ende in die Röhre schauen.
Vom Hinspiel darf man sich allein deswegen schon nicht täuschen lassen, weil das am Ende 2-0 ausging und beide Tore Dennis Undorf geschossen hat, der nicht dabei sein wird am Samstag. Also allein das wird schon mal ein Unterschied sein zu dem Spiel in der Hinrunde, was ein ganz interessantes Spiel war, weil es eigentlich so ein 50-50-Ding, es war eigentlich ein 0-0-Spiel. Und am Ende hat sich dann der VfB einfach doch ein bisschen in seiner Klasse durchgesetzt, aber das war wirklich ein Spiel, was für beide wegweisend war, wo du wirklich gemerkt hast, okay, wenn die einen anfangen, solche Spiele zu gewinnen und die anderen anfangen, solche Spiele zu verlieren, dann ist der Weg in den weiteren Verlauf der Saison vorgegeben.
War übrigens für mich auch eins der letzten Spiele, wenn nicht das letzte Spiel, wo mir persönlich Silas sehr persönlich positiv in Erinnerung geblieben ist in diesem Spiel. Der Pfostenschuss von 2-0, glaube ich, von Undorf war auch eher da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drum reden, da gibt es keine zwei Meinungen, die bisherige Serie des Silas ist nicht das, was man von Silas eigentlich erwarten kann und auch was er nicht von sich erwartet, nehme ich an, ja, also das, bin gespannt, ob da was kommt, jetzt wo er wieder zurück ist vom Afrika Cup als Nationalheld und wieder voll im Training ist.
Definitiv und wird sicher vielleicht auch von der Bank irgendwann eine Option sein für dieses Spiel, davon gehe ich aus. Er ist wieder fit, ist zurück und wie du gerade schon gesagt hast, gute Erinnerung an den ersten FC Köln. Vielleicht wird das ja was. Ich kann den ersten FC Köln noch nicht so wirklich greifen. Auch Timo Schulz, wie du auch schon angesprochen hast, mir fehlt da ein Stück weit Steffen Baumgart an der Seitenlinie. Ich kann es nicht ganz fassen. Das ist ein bisschen parallel zu dem, was wir vor zwei Wochen mit dem Mainz-Heimspiel hatten. Das ist für mich ein Gegner, der gefühlt stabiler wirkt, als es der Tabellenplatz aussagt und der vielleicht auch einfach diesen Klickmoment braucht. Sie haben mit Timo Schulz schon den ersten Sieg gefeiert und haben auch auswärts mal in Wolfsburg ein Remis geholt, haben jetzt aber, wie gesagt, wieder einen Rückschlag gegen Bremen erlitten. Der Verein hat gerade sehr, sehr viele andere Baustellen noch, Stichwort Transfersperre, finanzielle Probleme. Da sind einige Dinge, die noch nebenbei so gären, während man halt in der Tabelle versucht, zumindest mal 16. zu werden und in die Relegation zu kommen.
Wie so oft bei einer Mannschaft, die hinten drin steht, kennen wir hier vom Stuttgarter Umfeld noch nur zu gut. Ja.
Klammer auf, Waterbau der Relegation, Köln gegen Hamburg, Klammer zu. Das mal nur am Rande. Gebe ich mal als Gedankenanstoß durch.
Sehr gut, Christian.
Ich habe die Kölner ein paar Mal gesehen und muss sagen, auch sie haben halt ähnlich wie die Mainzer Probleme in der Durchschlagskraft nach vorne. Aber auch sie haben halt Spieler, die das eigentlich können. Auch sie haben aber hinten immer mal wieder so einen Bock. Also zu Null fällt ihnen halt auch schwer. Und allein wenn man sich dieses Tor anschaut, was sie gegen Werder Bremen bekommen haben, als der Torwart Schwäbe, der eigentlich mit einer der besten, der Leistungsträger bei den Kölnern eigentlich ist, der unterläuft eine Flanke, dadurch fällt das Tor. Es fällt halt immer mal einer ab, der vielleicht den entscheidenden Fehler macht oder den entscheidenden Zweikampf verliert, sowas auch im Hinspiel gegen den VfB, und deswegen stehen sie momentan da, wo sie stehen. Aber für mich ist es tatsächlich einer der gefährlichsten Gegner, die du momentan haben kannst, weil die echt angenockt sind, aber dennoch so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl nach außen zumindest transportieren und alles andere als aufgegeben haben. Und das ist eine echt komplizierte Begegnung, die da auf den VfB am Samstag wartet.
Das ist so, und das untermauert jetzt auch Felix mit seinen Zahlen zum kommenden Gegner.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Nach Mainz und Darmstadt kommt am Samstag der dritte abschiedsgefährdete Verein am Stück nach Stuttgart. Insgesamt gab es bisher 53 Heimspiele gegen den ersten FC Köln, 27 Siege, 11 Remis, 15 Pleiten. Die letzten 4 verlor der VfB nicht, 3 Siege und 1 Remis. Davor dauerte es allerdings eine Weile, der letzte Sieg war dann 1996. Aktuell ist das Duell von Platz 3 gegen 16, 46 zu 16 Punkte. Köln hat jetzt schon so viele Niederlagen gesammelt wie in der gesamten letzten Saison, 12 Stück. Hier gibt es auch keine großen Schwankungen in Expected Points. Köln sollte 2 Punkte mehr auf dem Konto haben, wäre damit aber sogar in dieser Tabelle auf Platz 18 statt auf Platz 16. Der VfB sollte 1 Punkt mehr haben und bleibt in der Tabelle auch auf Platz 3. In der Heimtabelle sind die Schwaben Dritter, 7 Siege, 1 Remis, 1 Pleite. Köln ist auswärts auf Platz 15, 1 Sieg in Darmstadt, 2 Remis und 6 Pleiten. Etwas besser sieht es für die Kölner in der Jahrestabelle 2024 und damit auch der Tabelle unter dem neuen Trainer Schulz aus. Platz 4 gegen Platz 11 ist es hier. Die Gründe für den Tabellenplatz des FC sind auch statistisch klar zu sehen. Die Kölner treffen am wenigsten in der Liga 15 Mal, also 3 weniger als Gerassi alleine. Der VfB trifft am drittmeisten 51 Tore. In bisher nur 2 Spielen erzielte der Tabellen 16. mehr als ein Tor. Ähnlich sieht es auch entsprechend in der Chancenverwertung aus. Köln hat die schlechteste mit 4,3%, der VfB auf Platz 2 mit 11,8%. Bei beiden Teams fällt ein Stürmer aus den Top-Duos aus und darf beim VfB Selke bei Köln. Bei den Gegentoren sieht es besser aus für den FC. Sie kassieren nur die 8 meisten, der VfB die drittwenigsten. Klar ist es auch im Marktwert, Platz 6 gegen Platz 15. Eckspieler sind beim VfB Nartey, Führich und Gerassi. Bei Köln ist es nur Selke, der kurz in der VfB-Jugend war. Ab in die Bundesliga-Vergleiche, Passquote, VfB auf Platz 3, Köln auf der 13. Im Ballbesitz ist es der VfB auf Platz 4, 4 Plätze vor den Kölnern. Auch die insgesamt gewonnenen Zweikämpfe entscheidet der VfB bisher für sich, Platz 3 gegen Platz 9. In den insgesamt gewonnenen Kopfballduellen ist es knapper, Platz 11 gegen Platz 9. Platz 1, den Spitzenwert haben die Kölner in den Flanken aus dem Spiel inne. Der VfB ist hier auf der 10. Daraus scheinen aber zumindest nicht viele Kopfballtore zu entstehen. Der FC erzielte bisher die geteilt wenigsten in der Liga. Der VfB ist geteilt auf Platz 4. Nur der Klassiker, der Karten und Fouls am Gegner. VfB auf dem letzten Platz und Platz 16. Köln auf Platz 11 und Platz 8. Daten, um die es oft im Abschiedskampf geht, hat Köln statistisch mehr inne, als es noch Darmstadt hatte. Laufdistanz Platz 12 gegen 5, Sprints 13 gegen 8 und intensive Läufe Platz 14 gegen 4. Auch hier geht der VfB als Favorit in die Partie, die zur Darstellung der überragenden Entwicklung nochmal zum selben Zeitpunkt in der letzten Saison noch das Duell zwischen Platz 15 und Platz 12 war.
Vielen herzlichen Dank, Felix. Auch da wieder, ja, das wird keine einfache Nummer gegen den 1. FC Köln, was auch, Philipp, zusammenhängt mit einigen Spielern, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Wen hast du dir rausgesucht?
Ist klar, Markus. Ja. Nein, ich habe mir rausgesucht denjenigen, der vielleicht bald den Brustring auf dem Trikot trägt, Justin Diehl. Jetzt denken sich alle mal, das ist ein 19-Jähriger, der die letzten von den letzten 3 Spielen 2 nicht gespielt hat. Was ist denn das? Warum soll das ein Unterschiedsspieler sein? sage ich euch. Weil das genau die Spieler sind, die du als designierter Absteiger, zumindest aber Abstiegskandidat in deinem Kader brauchst. Spieler, die sich überhaupt keinen Kopf machen. Spieler, die sich nicht von der Last des Drucks in irgendeiner Form lenken und beeindrucken lassen. Und Spieler, die die Qualität haben, Unterschiedsspieler zu sein oder zumindest Energizer zu sein für die 20, 25, 30 Minuten, die die hinten raus bekommen. Das ist kein Startelf-Spieler, noch nicht. Aber es ist ein Spieler, der aus einem dreckigen 0-0, das du heimfahren willst, kurz vor Schluss ein 1-1 machen kann. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie er auftreten wird, denn er wird zum Einsatz kommen, davon gehe ich aus am Wochenende. Und dann kann sich jeder auch mal ein Bild machen, warum der so weit oben auf dem VfB-Radar steht und in der kommenden Saison im Idealfall ablösefrei zum VfB Stuttgart wechseln soll.
Interessanter Punkt, zumal wir beide sehr ähnliche, zumindest was die Altersstruktur angeht, sehr ähnliche Spieler rausgesucht haben. Meiner ist nämlich auch 19, heißt Max Finkgräfe und ist im Gegensatz zu Justin Diehl Stammspieler als linker Verteidiger beim 1. FC Köln. Und wenn man so will, sowas wie der heiße Scheiß, den gerade dieser Kader hervorbringt oder wo man sich vielleicht auch beim 1. FC Köln denkt, da könnte es irgendwann mal sowas wie Transfererlöse geben, früher oder später. Der spielt wirklich gut, ist auffällig. Und wie soll ich sagen, ein junger Maxi Mittelstädt, so ein bisschen. Also Parallelen sind schon durchaus da, auch wenn natürlich Mittelstädt in den vergangenen Wochen da noch deutlich mehr dem Spiel seinen Stempel aufdrückt. Aber ich finde, es wird ein sehr, sehr interessantes Fernduell auf dieser Position, auf der Linksverteidigerposition. Max Finkgräfe ist wirklich jemand, der auch das Spiel an sich reißen möchte, Aktionen haben möchte, sich manchmal dann noch ein bisschen verrennt, mit dem Kopf durch die Wand hin und wieder. Das ist normal. Das ist auch dem Alter geschuldet. Aber neben diesen ganzen, ich will mal sagen, alteingesessenen Kölnern, die da jetzt schon seit Jahren spielen und die wir von Schwäbe über Chabot, über Ljubicic bis nach Selke nach vorne, diese Achse, die so ein bisschen, ich sag's mal freundlich, Bundesliga-Durchschnitt symbolisiert, ist eher einer, der auf jeden Fall so ein heller Fleck ist, der ein großes Talent ist und der vielleicht das Gesicht auch des 1. FC Köln werden kann in den nächsten Jahren.
Ja, das hast du gut gesagt. Ich persönlich glaube, er wird das Gesicht eines anderen Clubs werden, weil die Transfererlöse brauchen.
Das befürchte ich auch, ja.
Aber ja, lassen wir mal das so stehen, ist auf jeden Fall eine gute Wahl.
Philipp, wir müssen tippen und auch das ist in den vergangenen Wochen, es wird zum Kopf-an-Kopf-Rennen so ein bisschen zwischen uns, habe ich mir von Felix sagen lassen. Ja, allein was die Nachspielzeit in Darmstadt geboten hat, von Meisel tippt richtig über Pavlic tippt richtig, bis am Ende hat wenigstens Meisel die Tendenz. Danke nochmal an den Kollegen Seidel, das hätte nicht sein müssen in der 95. Aber trotzdem sind wir gerade ganz ordentlich unterwegs. Vielleicht geht's ja so weiter. Du darfst anfangen. Wie spielt der VfB gegen Köln?
Ich hätte auf jeden Fall beinahe vor lauter Schreck meinen Krombacher fallen lassen, als ich dachte, der Christian macht es ja noch. Ja, ich war dezent angepisst, ehrlich gesagt.
Also du bedankst dich auch bei Herrn Seidel, aber in anderer Form als ich.
Genau, richtig. Ja, richtig. Ich nehme diesmal ein knappes, aber unterm Strich verdientes 2-1 für den VfB Stuttgart. Du hast mich vorgelassen, tut mir leid.
Ja, ich bereue es schon wieder. Ja, hätte ich auch gesagt eigentlich. Dann sag ich, weil ich tatsächlich ein ähnliches Spiel erwarte, aber ich sag, Silas macht in 90 plus XY noch einen drauf und es geht 3-1 aus.
Ja, mal schauen. Immerhin muss ich diesmal keinen Krombacher trinken dabei.
Dass dir vor Schreck noch irgendwie aus den Händen
geht, muss ja nicht sein. Genau.
Philipp, wir haben was vor nächste Woche, habe ich gehört.
Wir haben was vor nächste Woche und das hat mit einem Tag zu tun, der schon diese Woche ist. Der 23.02.2010, Christian, hast du an den noch Erinnerungen?
Ich glaube, es ist kein Datum, das sich so in das Gedächtnis vieler VfB-Fans gebrannt hat, wie beispielsweise der 1. Oktober 2003, als man Manchester United mit 2-1 besiegte. Aber ja, ich weiß, was da passiert ist. Und wenn wir das jetzt natürlich sagen, werden es viele, viele wissen. Es war das letzte Champions League-Heimspiel, das der VfB Stuttgart bis dato bestritten hat. Und zwar zu Hause gegen den FC Barcelona. Ein 1-1, über das, glaube ich, ganz Fußball-Europa gestaunt hat.
Und einer, der hat da eine ganz entscheidende Rolle gespielt, den hören wir jetzt.
Servus Freunde, mein Name ist Timo Gebhardt. Freut euch schon mal auf nächste Woche und die Podcast-Start-Sonderfolge mit mir.
So.
Da kann ich eigentlich nur noch Timo Gebhardt beipflichten. Freut euch drauf.
Welche Rolle hat er denn gespielt, Philipp? Du kannst es nochmal erzählen, falls jemand nicht wissen sollte.
Der hat die Vorlage gegeben zum bisher Stand heute Niko Kovacs letzten VfB-Tor, das in der Champions League erzielt wurde. Von Kakao damals. Victor Valdes im Tor vom großen FC Barcelona chancenlos. Auch Carlos Puyol, direkter Gegenspieler von Kakao, völlig chancenlos. Und die Flanke, die kam von der rechten Seite von Timo Gebhardt, damals der heiße Scheiß, Christian Pavlic Voice im deutschen Fußball, eins das größte Talent des DFB gehandelt worden. Hat nicht ganz so funktioniert hinten raus, aber in diesem einen Spiel zumindest, da war er sehr entscheidend beteiligt und wir treffen ihn nächste Woche, beziehungsweise er kommt vorbei. Ne? Und wenn alles nach Plan läuft, Leute, dann empfehle ich euch, die sogenannte Glocke zu aktivieren in unserem YouTube-Kanal. Dann steht nämlich am Dienstagabend zu Primetime anstatt Champions League Fußball ein Gespräch mit einem Ex-Champions League Spieler auf YouTube für euch bereit. Wir quatschen über dieses Spiel, wir quatschen über Timos Karriere, wir quatschen über das, was er heute macht, auch klar, und freuen uns sehr drauf.
Wir freuen uns wahnsinnig drauf und hoffen ihr da draußen auch. Wie gesagt, wenn alles nach Plan läuft, dann könnt ihr das nächsten Dienstagabend euch zu Gemüte führen und dann nochmal in Erinnerung schwelgen, wie das denn damals war, als der VfB 1-1 gegen Barcelona gespielt hat. Das Rückspiel habe ich gar nicht mehr so viele Erinnerungen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, gab es das überhaupt?
Hat das gab eins, ja, das okay. Ging eindeutig aus.
Aber wer sich tatsächlich, und das werde ich nächste Woche auch machen, das Stenogramm, die Aufstellung des FC Barcelona von damals mal rauslässt, ja. Das waren ja. 11 Namen, das war Fußball, mein lieber Freund.
Ja, in sogenannt in Stein gemeißelt, wie man so schön sagt. Ja,
also gemeißelt vor allem.
Gemeißelt vor allem. Richtig,
ja. Weiter gemeißelt wird in der Woche auch noch. und wir werden für euch auch noch meißeln. Und zwar werden wir euch beliefern mit den News rund um den VfB Stuttgart in unserem Newsletter, auf unseren sozialen Kanälen, auf YouTube und in unserem WhatsApp-Kanal.
Ja, das ist auch sowas wie der heiße Scheiß gerade, zumindest was die Zugriffs- und Nutzerzahlen angeht. Wir werden an diesem Wochenende wahrscheinlich 40.000 sein, die wir uns da versammeln. Das ist echt eine Ansage, Leute. Vielen, vielen Dank dafür. Freut uns unglaublich. Und
das ist jetzt quasi das Hoffenheimer Stadion und das Heidenheimer zusammen.
So, ja. Hashtag wahre Zuschauer. Ja, wir werden euch natürlich auch auf diesem Kanal mitnehmen in unseren Spieltagsalltag. Ja, Wochenende. Heimspiel, Pressetribüne, Spielersatztraining, all diese Dinge, die da so unser Wochenende bestimmen, die könnt ihr hautnah miterleben, wenn ihr uns auf WhatsApp folgt und Teil der MeinVfB-Community dort werdet.
Deswegen freuen wir uns, wenn ihr auch da weiter dabei seid, gerne weitererzählen. Nochmal bei WhatsApp nach Kanälen suchen, MeinVfB, da findet ihr uns und seid gerne Teil davon und macht auch gerne bei unseren Votings mit. Wir freuen uns immer, wenn wir auch von euch uns da schnell die Meinung zu ganz, ganz verschiedenen aktuellen Themen reinholen. Dann würde ich sagen, Philipp, an der Stelle, gibt's noch was von dir zu sagen oder gehen wir ins Wochenende Richtung Köln?
Nein, ich hab Bock. Lass uns da reingehen. Nächste Woche, wie gesagt, Sonderfolge und natürlich eine normale Podcast-Folge, dann mit Markus Fiedler, dem U21-Trainer vor dem Restart der zweiten Mannschaft und zum ersten Mal wieder mit einem Beitrag der Brustringfrauen, denn auch die Ladies stehen vor dem ersten Pflichtspiel, ein Pokalspiel ist es, dann vielleicht sogar mit dem spektakulärsten Wintertransfer, der ganz Deutschland in Atem gehalten hat, nämlich Mandy Islacker in der Startelf, wer weiß.
Das alles in den kommenden Wochen bei uns für euch und jetzt gehen wir raus mit Fabian Bredlow, denn der sagt, worauf es ankommen wird jetzt am kommenden Wochenende gegen den ersten FC Köln. Bis nächste Woche, macht's gut.
Man sieht natürlich die Mannschaften, die unten drin stehen. Wir kennen es leider selber auch. Die letzten zwei Jahre waren wir auch im Abstiegskampf die ganze Zeit unten und wir wissen, wie die Spiele sind und die Mannschaften hauen sich voll rein. Das war gegen Mainz so, das war heute gegen Darmstadt so. Die Mannschaften probieren natürlich um jeden Preis zu punkten und wir gehen natürlich davon aus, dass Köln, die sowieso schon eine Mannschaft war, die sehr physisch gespielt hat, dass das deren Marschroute dann auch gegen uns wieder sein wird.
Podcast, der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.